Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Hallo erstmal von mir, mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und mein nächstes Hallo geht an denjenigen, der mir heute wieder gegenüber sitzt. Hans Reinhardt ist hier, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Simone, ich freue mich auch. Ist immer wieder sehr entspannt in der Aufnahme und jetzt in dieser Jahreszeit ist das zwischendurch richtig gut.
Wir haben es uns auch schön gemütlich hier gemacht in der Aktenkammer auf jeden Fall. Das ist heute die letzte Akte vor unserer kleinen, feinen Weihnachtspause. Wir sind dann am 14. Januar wieder zurück, das schon mal vorab für euch. Und die heutige Akte, die wir öffnen, hat es nochmal richtig in sich. Es geht für uns ins Rockermilieu. Für mich ist das eine Gesellschaftsgruppe, mit der ich absolut noch keine Berührungspunkte hatte. Als Strafverteidiger sieht das mutmaßlich dann doch etwas anders aus, oder?
Ja, in der Tat. Wenn man da Berührungspunkte hat, dann sind das immer die Fälle, die sich oft so im Bereich der organisierten Kriminalität plötzlich abspielen. Und da geht's dann auch wirklich um schwergewichtige Kriminalität. Ne? Da geht's dann um Rauschgifthandel, geht's um Entführungen, geht's um Tötungsdelikte, all solche Dinge, also gefährliche Sachen, schwierige Sachen. Und da taucht dann auch ab und zu jemand aus dem Rockermilieu auf. Mhm. Jetzt völlig wertfrei gemeint, weil der Rockerstempel oder diese Rockereinstufung hat eigentlich mit der Tat ja nichts zu tun.
Das stimmt.
Ne? Viele Ermittlungsorgane oder Polizeibehörden bedienen sich dann auch gerne so eines Klischees nach dem Motto, dadurch können wir ja bewirken, dass die böse sind, dass das eine Gruppe ist, die irgendwie stigmatisiert werden muss. Das geht natürlich dann weit über den Tellerrand hinaus. Es geht eigentlich um normale Kriminalitätsbekämpfung.
Und du hast es gesagt, es gibt viele Klischees und Vorurteile im Zusammenhang mit Rockerclubs. Jetzt hast du ja etwas mehr Einblick als viele von uns. Was würdest du denn sagen? Kommen einige dieser Klischees von ungefähr? Sind das alles wirklich so harte Typen?
Ja, sag mal, es ist wohl diese bedingungslose Loyalität, die die haben gegenüber dem Club. Und dann auch die Bereitschaft, sich zu wehren, wenn irgendetwas da dem entgegensteht, auch Gewalt einzusetzen.
Zum Beispiel ein anderer Rockerclub?
Ja, genau. Wenn es dann um die Verteidigung gerade des Rufes oder des Besitzstandes geht und um die eigenen Mitglieder des eigenen Clubs, dann ist man schon zu einigem bereit. Und die Hells Angels tauchen nun mal leider rein statistisch häufig auf im Bereich Verwicklung organisiertes Verbrechen, Menschenhandel, Drogenhandel oder gewalttätige Auseinandersetzungen mit Rivalen, also anderen Motorradgangs.
Seit 2017 herrscht in Deutschland ja ein sogenanntes Kuttenverbot. Das heißt, dass Motorradclubs, egal welcher Art, keine Symbole ihrer Vereinigung sichtbar in der Öffentlichkeit zeigen und tragen dürfen. Wir haben ja alle noch Bilder von diesen schweren Lederwesten vor Augen, auf denen die Logos auf dem Rücken so ganz groß geprangt haben. Dazu gab es dann noch Patches, also quasi Abzeichen, die mutmaßlich für Leistungen innerhalb der Gemeinschaft stehen. Ne?
Ja, allen ist natürlich gemeinsam dieser typische Schriftzug da mit dem Club-Emblem, ein Totenkopf, ein Helm, der Flügel trägt. Ja, und die Farben dieses Clubs sind dann weiß und rot, nicht zu verwechseln mit dem Fußballclub, aber hier ist es eben auch so. Und zudem ist in der Regel der Name der jeweiligen Ortsgruppe auf dieser Kutte auch ersichtlich. Der sogenannte Top-Rocker ist der obere Schriftzug. Der Center Patch ist das Club-Emblem und Bottom Rocker heißt der untere Schriftzug. Und dann gibt es aber auch noch weitere Patches auf den Hells Angels Kutten. Der Quayo, dieser Schriftzug ist in einem Mitglied vorbehalten, der einen Polizisten verletzt hat, mit dem eine erhebliche körperliche Auseinandersetzung gehabt hat und aus der natürlich erfolgreich hervorgegangen ist.
Na klar.
Dann gibt es die Filthy Few, ne? Die schmutzigen Paar oder das dreckige Dutzend oder so. Das wird auch gerne kolportiert. Das sind eben Mitglieder, die einem feindlichen Motorradmitglied, also ein Mitglied eines feindlichen Motorradclubs, möglicherweise sogar getötet haben oder ganz extrem Gewalt angetan haben.
So munkelt man, ja.
Ja, ist ein Gerücht, ne? Aber so munkelt man halt und dann soll eben dieser Schriftzug auf dieser Kutte das zum Ausdruck bringen. Ne? Dann gibt es die Red Light Crew, das sind also Mitglieder, die sich im Bereich des Rotlichtmilieus bewegen. Das kann man dann auch auf dem Patch ablesen. Dann gibt es eben den 1%er, 1%er, das ist der 1%-Schriftzug. Da bezeichnet sich jemand selbst als Gesetzloser. Da sagt man, das ist dieser 1% der Clubmitglieder, der die absolute Grenze überschreitet.
Okay.
Und sogar für die Club-Ehre tötet. So das Gerücht. Ja. Dann gibt es auch freie Flächen auf einer Kutte, die werden oft mit Ansteckern anderer Clubcharter geschmückt. Das sind dann oft Geschenke, wenn da Clubtreffen vorhanden sind oder solche Sachen stattfinden. Dann gibt es oft auch diesen Aufkleber AFA, AFFA, Angels Forever, Forever Angels. Sieht man auch häufig bei Clubmitgliedern, dass die Arme entsprechend großflächig damit tätowiert sind. Oder schlichtweg die Zahl 81. 81. Da benutzt man letztendlich die Position im Alphabet. 8 das H und 1 das A. Hells Angels.
Verstehe.
Wurde mittlerweile von Neonazis auch mehrfach, sagen wir mal, umgedeutet in Hitler Adolf. Hat hier damit aber gar nichts zu tun, aber wurde gern auch so verwendet.
Sind die gleichen Initialen, das stimmt.
Genau. Und dann gibt es den goldenen Deadhead-Anstecker mit einer Zahl und die zeigt dann die Mitgliedsjahre. Und solchen Anstecker, den kriegt man erstmals nach 5 Jahren.
Spannend auf jeden Fall. Es gibt einige Interpretationen, die Rockerclubs selbst stehen aber nicht so richtig zu diesen Deutungen. Eben wohl auch, weil einige davon einen kriminellen Hintergrund haben, wie wir ja gehört haben. Eindeutig kriminell ist auf jeden Fall das, was wir heute in der Akte besprechen, Hans, die du uns mitgebracht hast. Sie dreht sich um Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels. Gucken wir uns die erstmal allgemein genauer an. Gegründet wurden die Hells Angels 1948 in Amerika. Von dort aus kam der Club im Jahr 1969 über ein Londoner Chapter nach Europa und so ab 1973 gab es in Deutschland das erste Chapter in Hamburg. Der Name basiert übrigens auf einem gleichnamigen Film aus den 30ern, also Hells Angels, in dem es interessanterweise um Kampfflieger im Ersten Weltkrieg geht. Dabei sind Hells Angels eigentlich meistens mit Motorrädern der Marke Harley-Davidson unterwegs. In den Niederlanden sind die Hells Angels übrigens inzwischen komplett verboten. In Deutschland besteht, wie gesagt, seit 2017 das Kuttenverbot. Was alle Hells Angels Vereinigungen und Untergruppierungen gemeinsam haben, sie sind intern streng hierarchisch strukturiert und nach unterschiedlichen Führungsrollen geordnet. Hans, führ uns als Insider da mal ein bisschen durch.
Da gibt es einmal das Vollmitglied, Full Patch Member. Die haben alle Rechte und Pflichten und tragen auch das berühmte Death's Head-Abzeichen, eben den besagten Totenkopf mit den Flügeln. Und auf der Rückseite der Kutte befindet sich das in der Regel. Dann gibt es den Prospect, das ist ein Kandidat, der noch nicht das volle Mitgliedsrecht erreicht hat. Und während seiner Prospect-Phase muss er den Mitgliedern eben beweisen und den Club davon überzeugen, dass er es würdig ist, als Vollmitglied aufgenommen zu werden. Die tragen dann oft eben auch ein Abzeichen, da steht dann auch Prospect drauf, sodass man sofort ersehen kann. Da gibt es ein Hangaround. Hangaround, das sind eben Personen, die sich noch nicht entschieden haben, dem Club beizutreten, aber ganz gerne mal in der Nähe sind, wenn da eine Feier stattfindet oder irgendwelche Treffen, wollen halt miteinander Zeit verbringen. Dann gibt es die Supporter. Die Supporter sind keine vollen Mitglieder, aber sie unterstützen den Club und seine Aktivitäten. Die tragen in der Regel ein Abzeichen, das ihren Support ausdrückt, aber eben nicht dieses berühmte Death Head-Abzeichen der Vollmitglieder. Dann gibt es eben durch diese hierarchische Struktur eben bestimmte Führungsrollen. Da gibt es einmal den Präsidenten als oberstes Mitglied und das ist eben die höchste Autorität des Clubs in einem bestimmten Chapter. Und der hat eben die führende Rolle für Entscheidungen, für alle Aktivitäten, also letztendlich das Letztentscheidungsrecht. Da gab es ja in Amerika den berühmten Sonny Barger, ganz berühmter Hells Angel Präsident, der ja mehrere Clubs zusammengeführt hat und dann einen Riesenclub daraus gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch verfilmt worden. Es gibt auch eine Fernsehserie dazu. Dann gibt es den Vizepräsidenten als Stellvertreter, der unterstützt den Präsidenten in seinen Aufgaben oder wenn der Präsident abwesend ist, übernimmt er die Leitung. Dann kommt der Sekretär, der kümmert sich um administrative Arbeit, Secretary, einschließlich der Treffen, die werden alle genau protokolliert, quasi wie so wie in einer Gerichtswahl.
Verrückt.
Wird alles genau aufgeschrieben, abgeheftet, Korrespondenz wird verwahrt.
Das klingt so richtig deutsch.
Ja, ist aber nicht deutsch, aber ist so, ja. Dann gibt es den Sergeant at Arms, den Waffenchef, der ist verantwortlich für den Umgang mit Waffen, wenn irgendwo Waffen auftauchen, die dann auch besonders verwahrt werden oder weggeschlossen werden. Insbesondere soll er für die Disziplin im Club sorgen. Dann gibt es einen Schatzmeister, weil auch ein Club verwaltet ja Geld. Es müssen Clubmitglieder Beiträge gezahlt werden. Und der verwaltet eben das Ganze. Und wenn Ausgaben anstehen, irgendwelche Feste gefeiert werden oder man hat oft auch karitative Aufgaben. Ja, da finden so Kinderfeste statt und all solche Dinge, muss man auch sagen, wo die sich dann oft sehr einsetzen. Da muss man eben sehen, dass das Geld auch an der richtigen Stelle landet.
Also wie bei jedem herkömmlichen Fußballclub.
Genau so. Und dann gibt es den Road Captain, den Straßenkapitän, der ist verantwortlich für die Organisation dieser Ausfahrten. Wenn also der Club gemeinsam mit ihren Motorrädern ausfährt, das hat man schon mal irgendwo, vielleicht in Natura gesehen oder im Fernsehen. Das ist schon eine beeindruckende Aufführung, wenn ja. da, sagen wir mal, so 100 Motorräder hintereinander
herfahren. Definitiv. Ja. Ich finde es irgendwie faszinierend, dass man auf der einen Seite das wilde Leben als Rocker und Freigeist nach außen postuliert und so nach dem Motto, ich lebe nach keinen Regeln und mir kann keiner was. Und intern ist da doch alles so ganz krass organisiert und streng hierarchisch aufgebaut. Ne? Aber erstmal so viel jetzt an dieser Stelle zur Theorie. Lass uns einsteigen in deine Akte, Hans. Es geht rein in den September 2006. Wir reisen also 18 Jahre in die Vergangenheit. Alles nimmt seinen Anfang am 4. September mit vier Rockern der Hells Angels aus Gladbeck, Bochum und Heeg. Das ist eine Gemeinde im Kreis Borken. Und an diesem Tag verschleppen diese vier Männer den Präsidenten eines neu gegründeten Konkurrenzclubs, der Mongols. Wer sind diese Mongols?
Genau, das muss man vielleicht, um das zu verstehen, warum da plötzlich so ein Stress entstand, erstmal erklären. Der Mongols MC wurde 21 Jahre nach den Hells Angels 1969 in Kalifornien gegründet. Mhm. Die Zahl der Vollmitglieder wird so auf 500 bis 600 geschätzt. Mhm. Dann hat man versucht, dass die auch in Europa Fuß fassen, aber das ist gescheitert. Nachdem das 2006 in Essen nicht geklappt hat, stand 2007 im italienischen Bologna ein neuer Ableger. Dann folgten auch weitere in anderen europäischen Ländern. In Deutschland hatten die Mongols eine bewegte Geschichte, ne, würde ich mal sagen. In Bremen gründeten arabisch sprechende Malahami aus dem Miri-Clan im August 2010 einen deutschen Ableger, Mongols MC. Lediglich der tödlich verunglückte Mitgründer des Chapters hatte die Feierlaubnis zwei Wochen vor seinem Tod erworben.
Okay.
Auch gut. 2010 wandte sich der Präsident enttäuscht von der Gruppe ab. Keiner von denen hatte ein Motorrad. Und die haben ständig nur dummes Zeug und Stress gemacht. Das war ein Originalzitat von ihm. Nach einer Allgemeinverfügung des Stadtamtes Bremen vom 11. Mai 2011 wurde ihnen dann untersagt, im Stadtgebiet Bekleidungsstücke und andere Embleme der Mongols MC zu tragen. Und dann, gute Woche später, wurde der Mongols MC Bremen vom Senator für Inneres der Freien Hansestadt Bremen verboten.
Okay.
Nach Feststellung der Behörde bestand der Zweck des Vereins einzig und allein darin, Straftaten zu begehen. Die Polizei durchsuchte die Vereinsräume und beschlagnahmte das vorhandene Vermögen. Die gegen das Vereinsverbot erhobene Klage wurde dann vom Bundesverwaltungsgericht später sogar abgewiesen. Und im Januar 2011 hat man es dann erneut versucht. Wir gründen jetzt ein Chapter in Berlin. Das wurde dann auch aufgelöst, nachdem man Bomben gefunden hatte. Ja, und der Chef der Mongols wurde 2015 in Hamburg verhaftet.
Offensichtlich bedeutet also Konkurrenz bei den Hells Angels, dass die Mongols ihnen in einigen Belangen in nichts nachgestanden haben. Deswegen also wohl auch die Verschleppung des Präsidenten. So ein bisschen das eigene Revier sauber halten, würde ich es mal nennen. Ne? Im Zentrum des Ganzen war dein späterer Mandant Hans. Wir nennen ihn hier heute Marco. Er war damals 42 Jahre alt, lebte in Gladbeck. Aktiv war er im Hells Angels Vereinsheim in Gelsenkirchen, wo es später auch Durchsuchungen der Polizei gegeben hat. Hans, wie können wir uns Marco so als Typ ansonsten vorstellen?
Ein Typ, mit dem man Pferde stehlen kann. Unheimlich sympathisch kam der rüber. Man hat ja so ein Bild im Kopf.
Man hat ein bisschen Vorurteile, ja.
Ja, aber die musste ich komplett revidieren. Der hatte sofort alle meine Sympathien, weil er war gerade, er war verlässlich, hat auch sofort ehrlich gesprochen über die ganze Situation. Es gab sofort ein Vertrauensverhältnis.
Spannend. Wie lief das denn jetzt am 4. September 2006 genau ab? Also Marco hatte die ganze Nummer ja mit drei weiteren Hells Angels Kumpanen durchgezogen. Zwei Bochumer waren das, einer 45 und einer 34 Jahre alt. Und der Mann aus Heeg, 41 Jahre alt. Ziel war ein 37-jähriger Mann aus Bochum. Wir nennen ihn heute einfach André. Er wollte, wie gesagt, die Mongols ins Ruhrgebiet bringen. Aber nicht nur das, ne?
Ja, André war den Rockern irgendwie ein Dorn im Auge. Der hat einfach den Mund zu voll genommen, hat da so rumgeprahlt, gerade im Internet. Hat er immer welche Nachrichten verbreitet. Er wird jetzt mit seinen Mongols das ganze Ruhrgebiet aufmischen. Die Hells Angels, die wollen mal sehen, was da passiert.
Ganz bescheiden.
Die werden noch Angst vor ihm haben. Das nahmen die ihm dann übel. Ne? Irgendwie so einen Konkurrenzverein da zu gründen, solche Sprüche abzulassen. Der hat uns ja vorher gar nicht um Erlaubnis gebeten. Das war das Erste, was sie ihm ankreideten. Und dann hat er einfach noch Clubsymbole kopiert und die Farben von den, sagen wir mal, nicht ganz befreundeten Bandidos verwendet.
Ja, da war ja was.
Genau, also es ist sofort ein Feindbild entstanden.
Das ist ja ein weiterer sehr bekannter Rockerclub, die Bandidos, der vielen von uns was sagen dürfte. Die Strukturen dort sind eigentlich ganz ähnlich, ne, zu den Hells Angels. Für Mario und seine Rockerkumpel ist das jedenfalls alles indiskutabel. Sie packen sich André vermutlich in einem Biergarten in Essen, nehmen ihn mit in ihr Clubheim in Gelsenkirchen und dann wird Druck ausgeübt, und zwar körperlich.
Man hat ihm, ich sag mal, eine Abreibung verpasst. Ja. Man hat ihn entführt, hat ihn in das Clubheim verbracht, hat ihn dort bedroht, hat ihn körperlich ein bisschen gefügig gemacht, weil man wollte von ihm unbedingt, dass er auch im Internet alles klarstellt. Mhm. Man hat ihm auch in dem Raum, wo man ihn dann da festgebunden hatte, einen Computer vor die Nase gestellt.
Ach, krass.
Und hat gesagt, so Freund, du weißt jetzt genau, was passiert. Wir haben jetzt eine gewisse Erwartungshaltung an dich. Mhm. Erstens, das Chapter muss sofort aufgelöst werden. Mhm. Mongols MC Essen hat es nicht gegeben, wird es in Zukunft auch nicht geben. Das darf öffentlich nicht verbreitet werden. Also verbreitest du jetzt, dass der Club nicht mehr existiert. Und wir verlangen auch, dass du dich bei uns dafür bedankst, dass du diesen Clubs wieder einstellst. Und das Statement, das er dann ablassen musste und weit verbreiten musste, lautete dann: Wir danken den Hells Angels MC Essen für die freundliche Unterstützung bei unserer Auflösung.
Wow.
Und entschuldigen uns in aller Form bei den Hells Angels MC Essen für alle Unannehmlichkeiten.
Das ist schon wirklich sehr zynisch. Also wirklich die absolute Demütigung für André. Ein öffentliches zu Kreuze kriechen und sich klein machen. Ne? Aber auf André haben die Erlebnisse so viel Eindruck gemacht, dass er nicht nur seine Mongols an den Nagel gehängt hat, sondern auch nachhaltig Angst um sein Leben und das seiner Familie hat. Er geht deswegen zur Polizei und erzählt dort, was ihm widerfahren ist. Die Männer in Bochum und Heeg werden daraufhin auch sofort von der Polizei festgenommen. Das Vereinsheim in Gelsenkirchen wird durchsucht, wo man dann mehrere Waffen auch findet. Schusswaffen, aber auch Hieb- und Schlagwerkzeuge wohl. In Gladbeck rückten die Spezialkräfte auch am Haus von Marco an, da fanden die ihn aber nicht vor, Hans.
Nee, er hat ja davon Wind bekommen, was da passiert ist und sagte, damit will ich ganz offen umgehen. Mhm. Wir haben uns dann verabredet und dann stand der Entschluss ganz klar fest, wir fahren jetzt zur Polizei, mhm. Ich stelle mich da, ich stelle mich dem Verfahren, warum soll ich weglaufen? Erstmal bin ich kein Angsthase, kein Schisser, ich gehe dahin. Das wird irgendwo geklärt und wenn sie mich einsperren, dann sollen sie mich eben einsperren, dann werden wir die Sache schon in irgendeiner Form einer Lösung zuführen. Er war also nicht untergetaucht und dann verabschiedete er sich auch von seiner damaligen Verlobten mit den Worten: Tschüss, Schatz, ich gehe jetzt in den Knast. Und dann fuhr er zur Polizeiwache in Gelsenkirchen-Buer. Ja. Und alle vier Männer wurden dann wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung angeklagt.
Vor Gericht kamen sie dann Ende Februar 2007. In der Presse wird später zu lesen sein, dass die Rocker rund um Marco überraschend friedlich aufgetreten seien. Hans, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, dass der Marco so ein Typ zum Pferdestehlen war. Offenbar hat das die Presse auch irgendwie sehr geplättet. Beschreib uns mal diese Situation genauer.
Alle saßen da in Anzügen gekleidet.
Schick, schick.
Vornehm gekleidet.
Keine Kutte.
Nein, wussten auch, das ist eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Ne? Letztendlich ist auch ein Eindruck irgendwo wichtig. Das Problem der ganzen Situation war, jeder, der mal Rocker verteidigt hat, weiß, Rocker machen keine Aussagen. Mhm. Der richtige Rocker, der schweigt. Ja, da gibt es das Gesetz des Schweigens. Wenn einer was sagt, dann fliegt er aus dem Club raus. Dann ist der, wird er für vogelfrei erklärt, dann ist er freiwillig. Deswegen gibt es das nicht. Das nennt man out in bed standing. Das heißt, jemand sagt aus und muss dadurch möglicherweise seine Kumpel ja belasten in irgendeiner Form oder zu denen irgendwas sagen und das geht gar nicht. Das ist also absolutes No-Go. Und da steht man natürlich vor einem Problem. Wie löst man denn die ganze Sache? Weil hier war echter Erklärungsbedarf da, um die Sache, die zunächst sich auch sehr böse las, ne, so entführen, einsperren, fesseln, schlagen und so weiter, bedrohen, 5.000 Euro hergeben, dass man das im anderen Licht darstellen lassen kann. Es gibt ja in der Strafprozessordnung den Grundsatz Nemo Tenetur, keiner braucht sich auch selber belasten. Bei den Rockern geht das aber so weit, natürlich braucht sich keiner belasten, aber wir brauchen noch nicht mal was sagen, was vielleicht auch entlastend ist in irgendeiner Form, sondern einfach gar nichts. Ne?
Ist für dich natürlich eine schwierige Ausgangssituation.
Ja, genau, das ist eine ganz schwierige Situation und da haben wir dann zu einem kleinen Trick gegriffen. Mhm. Und zwar ging es dabei um die Frage, was ist denn überhaupt eine Aussage? Ist das denn was, wenn der Anwalt irgendeine Erklärung gibt, eine wertende Erklärung und die Mandanten dem nicht entgegentreten?
Mhm. Also wenn du quasi ein Statement vorlesen würdest.
Genau, und so ist es auch geschehen. Mhm. Na, wir haben also eine Einlassung, so nennt man das, als Anwalt abgegeben. Und dann taucht dann immer bei Gericht die Frage auf, der Richter wird dann immer fragen, Herr Angeklagter, stimmen Sie dem zu, was da Ihr Anwalt vorträgt? Ah, okay. Machen Sie das zu eigen? Mhm. Ne? Diese Frage wurde von uns sofort abgewürgt. Das wurde schlichtweg durch Gerede und durch ein paar Nebelbomben übergangen, weil diese Frage ja gar nicht beantwortet werden konnte. Der Richter war damals auch so drauf, der wollte auch die Anwaltserklärung erst gar nicht zur Kenntnis nehmen. Er sagt, ich höre mir das gar nicht an, Dann okay. Machen wir jetzt Pause, dann ist er rausgegangen.
Aber ist er dazu nicht eigentlich verpflichtet?
Ja, aber er war ziemlich sauer aufgrund dieses Verhaltens, weil er wollte unbedingt, dass die was sagen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Herr Vorsitzender, das werden die nicht machen, das geht nicht. Ja, das können sie knicken. Ja,
da können wir hier noch 5 Tage sitzen.
Genau, da können wir hier sitzen, bis uns alle ein langer Bart gewachsen ist. Ja, aber das passiert nicht. Gut, dann ist es letztendlich so durchgelaufen. Dadurch wurde dann eben vor Gericht beteuert, dass man im Grunde ja nur seine Ruhe haben wollte. Dieser Konkurrenzrocker, den wollte man so ein bisschen stramm stehen lassen, weil sein ganzes Verhalten die ganze Szene in Aufregung versetzt hat, irritiert hat. Was läuft da? Was ist das für einer? Ist das ein Wahnsinniger? Ist das ein Verrückter oder so? Der legt sich da gleich mit den harten Jungs an.
Weil er so großspurig aufgetreten ist.
Auftritt, aber im Grunde, man hat ihn ja dann da erlebt, ein relativ kleines Licht war. Dieser aggressive Ton, der dann überall herrschte, der hat dann auch die Besorgnis bei den Hells Angels ausgelöst. Da gibt es vielleicht bald wieder einen Rockerkrieg. Denn ganz kurz vorher gab es bereits einen Mordanschlag, nämlich bei einem Hells Angels in Mahl, das offenbar von den Bandidos oder anderen nicht befreundeten Gruppierungen angegriffen worden war.
Die Stimmung war also schon angespannt.
Die Stimmung war sehr angespannt. Und dann haben alle sehr schnell erkannt, dieser André ist eigentlich ein Schaumschläger. Mhm. Ist eigentlich keine reale Gefahr. Der hatte noch nicht mal ein Motorrad. Der kam mit dem Fahrrad oder so. Und die hatten ihn auch nicht richtig verletzt. Also er hatte keine schwerwiegenden Verletzungen. Und von den 5.000 Euro, da haben sie ihm gesagt, weißt du was, mit dem 5.000 Euro, da wolltest du dir eigentlich ein Motorrad kaufen. Eigentlich hättest du das vorher tun müssen. Aber die 5.000 Euro, die gibst du uns jetzt, denn das ist bei uns gut investiert als Mitgliedsbeitrag oder als Spende. So, man muss auch noch weitersehen, die ganze Sache, die hatte hinterher noch ein Nachspiel, kommen wir vielleicht gleich drauf.
Mhm. Ja, also wir merken auf jeden Fall schon mal in den ersten Aussagen oder in dem ersten Statement, das du getätigt hast für die Rocker, dass man sehr bedacht ist, einen gemäßigten Ton anzuschlagen, ne? Und alles nur halb so wild dastehen zu lassen. Man wollte einfach nur seine Ruhe, man wollte nicht, dass es endgültig eskaliert, man wollte ihm auch gar nicht wirklich wehtun, man wollte einfach nur, dass er sich ein bisschen im Ton mäßigt. Hans, wie hast du persönlich denn diesen Prozess selbst wahrgenommen? Der war ja auch von großem medialen Interesse, kann ich mir vorstellen.
Ja, ist klar. Das ist ja immer der Fall. Rockerprozesse zieht die Öffentlichkeit an, ziehen Medien an, die darüber schreiben. War aber alles halb so wild, weil der Prozess zog sich ja über mehrere Tage hin und wie das immer so ist, am ersten Tag kommt die Presse und am zweiten Tag ist plötzlich gar keiner mehr da. Mhm. Na, das haben wir dann auch ausgenutzt, weil am ersten Tag hat ja keiner was gesagt und dann ist die Presse davon ausgegangen, da kommt auch nichts mehr. Das ist der typische langweilige Rockerprozess, wo keiner was sagt. Mhm. Die lauern ja immer darauf, dass endlich mal einer was sagt, richtig da vom Leder zieht. Das wird aber nicht passieren.
Deswegen kommen alle und gucken sich am ersten Tag mal die Gesichter an und schauen, wie gruselig sehen die Rocker wirklich aus. Und dann ist.
Hier war es aber so, die Sache hatte noch ein Nachspiel in Rockerkreisen. Der Club wurde aufgelöst hinterher und dann musste sich der Ex-Präsident noch rechtfertigen. Da gab es so ein Gremium höherer Art.
Intern bei den Hells Angels?
Ja, da gibt es noch so in Frankfurt oder so ein Neunerrat, wie der heißt, wo also, sagen wir mal, gestandene Männer aus den Clubs da öfter zusammenkommen und Probleme, die vielleicht bundesweit angesprochen werden müssen, durchdiskutieren. Und da war dann eben ein Protokoll aufgetaucht, genau mit dieser Darstellung, die wir bei Gericht abgegeben haben, wo man nicht wusste, ob er das als Geständnis gemacht hatte oder wie das zu werten war, nach dem Motto, wenn das doch jetzt eine Aussage ist, dann wird es schwierig. Dann hat er so dermaßen, und das noch als Präsident, gegen unsere Statuten verstoßen, dann wird er für vogelfrei erklärt. Das ist ein Problem, das können wir so nicht auf uns sitzen lassen.
Also die Problematik, die du am Anfang angesprochen hast.
Genau, die tauchte wieder auf, die wurde wieder hochgekocht und dann gab es ein Treffen, auch hier im Büro, wo ich dann einfach nochmal allen erklärt habe, dass das eben keine Aussage war, aber auch nichts von ihm unterschrieben. War ein aufgeschriebener Text in einem Protokoll, den eine Gerichtsschreiberin mitgeschrieben hat. Und die hat im Rahmen dieser Formulierung das ein bisschen unglücklich formuliert. Das konnte aber erklärt werden. Ich denke mal, dann ist auch so die heiße Luft so ein bisschen zurückgegangen.
Im März 2007 fällt auf jeden Fall dann das Urteil für die 4 Angeklagten. Wie sah das aus?
Alle zu Freiheitsstrafen verurteilt worden, so zwischen 3 und 4,5 Jahren. Letztendlich auch deshalb, weil man die Sache erklären konnte durch eine Verteidigererklärung. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wären die Strafen doppelt so hoch ausgefallen.
Okay.
Da bin ich mir sicher. Weil wir haben es mit Straftatbeständen zu tun, die in der Regel oft mit mindestens 5 Jahren bestraft werden. Hier hatten wir mehrere Straftatbestände, schwere räuberische Erpressung zum Beispiel. Es muss einem ja dann die Möglichkeit gegeben werden, durch eine geschickte Darstellung vielleicht in einen minderschweren Fall reinzukommen. Aber dafür muss man natürlich eine Geschichte haben. Wenn man die nicht präsentieren kann, dann bleibt es bei dem Normalfall.
Mhm.
Das war ja nicht einsehbar, dass die vier Jungs da zu einer Strafe verurteilt werden, die exorbitant hoch ist, wenn das doch vermeidbar war.
Mhm. Ja, welcher Eindruck ist für dich nach diesem Prozess geblieben? Denkst du, dass die Klischees rund um Rockerclubs nicht von ungefähr kommen, oder?
Also sagen wir so, die Rocker haben ihre Regeln und die halten sich auch an ihre Regeln. Und wer sich nicht an seine Regeln hält, der weiß auch vorher, was passiert. Entweder wird er ausgeschlossen, er wird bestraft in irgendeiner Form. Man weiß, worauf man sich einlässt.
Mhm.
Ja, das ist auch gut so. Und das gilt, glaube ich, weltweit.
Mhm.
Ja, das sind so Dinge, die muss man auch sehr ernst nehmen. Insbesondere, wenn dann mögliche Straftaten passieren, heißt es ja immer, wir nicht. Ne? Das sind andere. Da muss man aber meiner Meinung nach immer die einzelnen Personen sehen.
Mhm.
Man darf das nicht verallgemeinern auf andere. Das wäre ja auch schlimm. Da wird man ja bei jeder anderen Straftat leicht immer ganze Bevölkerungsgruppen ausgrenzen.
Das stimmt. Hattest du danach nochmal mit der Rocker-Szene zu tun?
Ja, ab und zu schon.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja. Aber das gebietet mir meine Schweigepflicht, darüber nichts zu machen.
Aber Hand aufs Herz, Hans, sagt deine Frau oder deine Familie nicht, boah, lass lieber die Finger von Rockern, so aus Sorge, weil die vielleicht auch diese Klischees kennen, und hattest du selbst da gar keine Bedenken?
Also ich sag mal, wichtig ist, man muss Rocker abgrenzen von rein Kriminellen.
Mhm.
Das ist sicherlich ein Unterschied, oft auch eine Gratwanderung. Aber Rocker haben auch Familie, Rocker haben Kinder, die haben auch oft wohltätige Veranstaltungen, leben eigentlich ganz normal ihr Leben. Angst kann ich nicht sagen.
Mhm.
Ich fand ich die eigentlich alle vom Umgang her ganz, ich würde sagen, angenehm.
Mhm.
Ja? Gut, ich möchte natürlich mit denen keinen Stress haben, wenn aus irgendeinem Grund man aneinander rasselt. Mhm. Das ist klar, das möchte ich.
Aber das möchtest du wahrscheinlich mit vielen anderen Mandanten auch nicht.
Aber das trifft genau, das trifft ja auf jeden zu.
Danke für diesen wirklich spannenden und interessanten Einblick in diese Akte. Ich glaube, wir haben da diesmal echt nochmal neue Einblicke in eine ganz andere Welt bekommen. Das ist ja das Besondere, wenn wir mit dir und Burkhard sprechen, weil ihr da wirklich Luft schnuppern könnt, die für viele von uns jetzt nicht alltäglich ist.
Genau, dabei fällt mir auch gerade noch ein, das war ja auch ein Fall, wo Burkhard und ich zusammen verteidigt haben.
Ah,
ja, ich hatte den Präsident, Burkhard hatte einen der Clubmitglieder.
Mhm.
Ist insofern ja auch sinnvoll, dann kann man sich auch austauschen.
Mhm.
Der eine kriegt die Information, der andere kriegt jene Information.
Mhm. Von den spärlichen Informationen, die ihr bekommen habt.
Genau.
Vielleicht schnuppern wir jetzt auch noch diese nicht alltägliche Luft in der Akte, die aktuell ganz oben auf deinem Schreibtisch liegt. Welche wäre das denn?
Nächste Woche geht's wieder los, die nächste Runde für den ehemaligen Kanne-Uhrhoff-Erpresser.
Oh.
Wir hatten ja den Fall Kanne-Uhrhoff auch mal bei uns im Podcast.
Das stimmt. Hühner-Klaus auch genannt.
Genau, genau. Steht eben wieder vor Gericht, weil man vor längerer Zeit, schon einige Jahre her, Rauschgift gefunden hat, Waffen gefunden hat. Da wird jetzt mal geklärt, was damit ist.
Für Advokaten des Bösen geht's jetzt aber erstmal in eine kleine Weihnachtspause. Wir sind am 14. Januar schon wieder zurück und tauchen dann wieder alle 14 Tage in eine neue Akte ein. Bis dahin könnt ihr uns schon mal auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, abonnieren und folgen. Dann verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr Lust habt, dann bewertet uns und gebt uns Feedback. Und empfehlt uns gerne weiter an Leute, denen unser Podcast auch gefallen könnte. So, jetzt aber erstmal schöne Feiertage an euch und auch an dich, Hans, und einen guten Rutsch. Tschüss und bis bald.
Ja, ich wünsche auch allen geruhsame Tage und wirklich einen guten Rutsch.